Ernährung und Essen sind ja unsere großen Themen in diesem Monat hier im Podcast. Und dabei geht es nicht nur um Lebensmittelpreise und darum, wie der globale Hunger gestillt werden kann. Nein, es geht auch um die Frage, wie Lebensmittel verteilt sind und wer sich zum Beispiel welches Essen leisten kann. Damit sind wir auch schon mittendrin eigentlich beim Thema dieser Episode hier, denn wir sprechen über die Tafeln. Ich bin Christian Bollert und begrüße euch zu dieser Ausgabe.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Grob gesagt, fast 80.000 Freiwillige engagieren sich in Deutschland Schätzungen zufolge bei den Tafeln und helfen dabei, Lebensmittel an Bedürftige weiterzugeben. Die Zahl der Helfenden, die wächst und gleichzeitig wächst auch die Zahl der Menschen, die zu den Tafeln gehen. Demnach nutzen in Deutschland rund 1,5 Millionen Menschen regelmäßig Angebote der Tafeln und etwa ein Drittel davon sind Kinder. Die allererste Tafel in Deutschland ist 1993 in Berlin gegründet worden und seitdem gibt es eigentlich überall im Land Tafeln. Sabine Wehrt gehört Anfang der 90er zum Gründungsteam der ersten Tafel in Deutschland und ist bis heute Vorsitzende der Berliner Tafel. Mit ihr spreche ich über die Entwicklung der Idee, das Spannungsfeld zwischen Ehrenamt, Wirtschaft und Sozialpolitik und die Relevanz, die die Tafeln mittlerweile in der deutschen Gesellschaft und in der Sozialwelt haben. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Frau Wehrt.
Hallo, Herr Bollert.
Ich habe ja gerade das enorme Wachstum und die Bedeutung der Tafeln schon so ein bisschen angesprochen. Haben Sie persönlich denn Sorge, dass der Erfolg der Tafeln in den letzten 30 Jahren es vielleicht Politikerinnen und Politikern und möglicherweise auch der Verwaltung zu leicht macht, sich aus der Verantwortung zu ziehen?
Ich persönlich bin ständig damit beschäftigt, gerade die Verwaltung immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir eben nicht das Pflästerchen sind, was sie pausenlos kleben dürfen, sondern wir haben einfach in den letzten 33 Jahren erreicht, dass die Politik überhaupt akzeptiert, dass es Armut in unserem deutschen Land gibt. Und das halte ich schon mal für einen wesentlichen Schritt. Heute würde einfach niemand mehr sagen, es gibt keine Armut. Unter der Kohl-Regierung damals wurde gesagt, es gibt keine Armut in Deutschland. Wir haben ein Sozialsystem, die Rentenversicherung, die Krankenversicherung, die Arbeitslosenversicherung regelt das. Und wenn jemand tatsächlich mit den Geldern nicht auskommt, dann können die Sozialhilfe beantragen und alles ist gut. Da sind wir zum Glück weit davon entfernt. Aber wir sind natürlich auf der anderen Seite gerade in einer Zeit, wo die Politik wieder ziemlich konservativ in der Gegend rumrudert und so tut, als würden alle Armutsbetroffenen eigentlich den Staat bescheißen.
Sie haben es gerade angesprochen, dass Sie auch von der Verwaltung immer wieder damit beschäftigt sind. Sie haben es Pflästerchen genannt, dass es das da gibt. Wie äußert sich das konkret? Haben Sie da ein Beispiel?
Wir erleben es immer wieder, dass Menschen, die in ein Jobcenter gehen und dort die Leistung beantragen, einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen, wo dann gesagt wird, wir sind nicht so schnell mit der Beantragung, aber hier haben Sie einen Zettel, da stehen Möglichkeiten der Unterstützung drauf. Und da ist es bei so manchen Jobcentern inzwischen so, dass wirklich Tafel einfach angekreuzt werden kann. Das ist schon auf dem Vordruck drauf. Und das ist einfach nur Unverschämtheit und das geht nicht. Es gibt keinen Anspruch, bei einer Tafel Lebensmittel zu bekommen. Nur allein, weil ich armutsbetroffen bin, kann ich nicht sagen, und jetzt will ich aber unbedingt was haben. Es hängt ja davon ab, was haben wir Tafeln gespendet bekommen und was können wir dann verteilen. Und je mehr Leute kommen und je weniger Waren wir kriegen, desto weniger ist es für die Einzelnen. Und da geht es natürlich überhaupt nicht, dass unser Staat sich darauf ausruht, dass es Tafeln gibt und die Leute auch noch ganz offensiv zu uns schicken.
Das finde ich schon krass, habe ich noch nie gehört, dass es wirklich quasi schon im Formular steht. Das finde ich schon wirklich krass. Also das ist das Wort, was mir da auffällt. Können Sie sich denn noch erinnern, was Sie vor 33 Jahren bewogen hat, diese Initiative mitzugründen? Was war damals so Ihr Antrieb?
Wir hatten als Frauengruppe damals einen Vortrag der damaligen Senatorin Ingrid Stamer zum Thema Obdachlosigkeit in Berlin gehört. Und das war die Zeit, da können sich vielleicht Ältere noch dran erinnern, da wurden Obdachlose aus den Innenstädten in allen größeren Städten an den Stadtrand vertrieben, damit die Optik stimmt und damit das touristische Erscheinungsbild der Städte auch wirklich weiter stimmt. Das war in Hamburg genauso wie in Berlin, in München, in allen Städten. Und zu dem Thema haben wir eben den Vortrag gehört, wie es unseren Obdachlosen in der Stadt geht. Und dann kam eine Frau aus dem Verein mit einem Zeitungsartikel über City Harvest. Und da stand drin, dass in New York die Ehrenamtlichen von City Harvest abends nach Empfängen die Banketts abräumen und das den Obdachlosen auf die Straße bringen. Und da haben wir gesagt, oh, das ist eine gute Idee, das können wir auch mal versuchen. Und dann haben wir auch nicht die Banketts abgeräumt, sondern wir haben 5-Sterne-Hotels in der Stadt angefragt, ob sie 1 bis 2 Mal in der Woche für 70 Personen kochen würden. Und wir haben dann, weil die haben wirklich super mitgespielt, wir haben dann dieses warme Essen in den Hotels abgeholt und einer obdachlosen Einrichtung zur Verfügung gestellt. Und die wurde dann, das Essen wurde dort dann ausgegeben. Und so fing das Ganze an. Dann haben wir Firmen angesprochen. Da war die erste Reaktion immer, wie ihr wollt unseren Müll. Und wir sagten, nee, wir wollen nur das nicht verkauft. Ja, aber das sei doch Müll. Das heißt, wir mussten uns mit den Firmen dann erstmal arrangieren, dass wir da einfach eine andere Vorstellung von übrig gebliebenen Lebensmitteln hatten. Für die Firmen war das halt für die Tonne, wofür sie dann ja auch zahlen mussten. Und für uns waren das ja aber immer noch einwandfreie Lebensmittel, die wir gerne verteilen wollten. So fing das Ganze an.
Das ist ja auch übrigens gerne ein Vorwurf, den man hört, so nach dem Motto, die Tafeln übernehmen die Müllabfuhr für die Lebensmittelkonzerne.
Ja. Ja, ist sicher in gewisser Weise wahr. Wir sorgen natürlich dafür, dass sämtliche Firmen, egal ob es Konzerne sind oder ob es kleine Firmen sind, weniger Entsorgungskosten haben. Aber auf der anderen Seite geht es uns eben um die Lebensmittelrettung. Und da geht es uns nicht so sehr darum, jetzt zu gucken, wer spart woran wie viel, sondern wir wollen die Lebensmittel, die einwandfrei sind, denn nur die verteilen wir ja, an armutsbetroffene Menschen weiter. Geben oder an soziale Einrichtungen, je nachdem.
Jetzt haben Sie ganz gut beschrieben, finde ich, wie Sie angefangen haben und wie Sie auch nach New York geschaut haben, zu anderen Initiativen sich haben inspirieren lassen, damals Anfang der 90er. Gibt es so einen Moment, wo Ihnen persönlich auch klar geworden ist, oh, wir müssen hier irgendwie wirklich professionelle Strukturen schaffen?
Die professionellen Strukturen haben sich im Laufe der Zeit mehr oder weniger von alleine ergeben, weil es war ganz schnell so, dass ich festgestellt habe, die anderen Mädels kamen immer nur, wenn die Presse kam. Ansonsten war ich alleine am Machen. Dadurch habe ich das Ganze dann aus dieser Frauengruppe rausgenommen und habe da das Ganze ein bisschen anders aufgestellt. Das war schon der erste Schritt zur Professionalisierung, weil das waren alles Ehrenamtliche, aber die zogen alle an einem Strang und machten alle sehr bewusst bei dieser Sache mit. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, Tafelarbeit ist unheimlich leicht nachzuvollziehen. Wir nehmen es da, wo es zu viel ist und geben es dahin, wo es gebraucht wird. Das ist das alte Robin Hood-Prinzip. Wir sind auf der legalen Seite und damit ist es richtig schön und alle können mitmachen. Und das hat sich halt ganz schnell vervielfacht. Es war dann eine Initiative in München, die habe ich angerufen, habe gesagt, nennen Sie sich doch auch Tafel. Vielleicht werden wir noch mehr und dann können wir auf einem Namen aufbauen. Dann kam Neumünster, dann Göttingen, dann die Hamburger Tafel. Und mit der Hamburger Tafel war dann der richtig große Durchbruch. Hamburg war damals Medienstadt. Und ich habe Annemarie Dose damals gesagt, wenn du die Tafel gründest, dann nimm dir die Presse zur Seite. Dann kriegst du richtig guten Schub bei der ganzen Sache. Und so entstand das Ganze. Und insofern, es war auch an dieser Stelle, weil eben relativ schnell andere Städte auch mit aufgesprungen sind, war das auch eine Professionalisierung. Und dann haben wir natürlich über die Jahre und Jahrzehnte es immer noch verfeinert. Und heute sind zumindest die großen Tafeln alle extrem professionell und wir sind unheimlich gut aufgestellt. Und ja, es macht aber nach wie vor Spaß.
Ja, und Sie haben ja auch relativ schnell am Anfang dann auch beispielsweise sehr konkret die Namensrechte sich gesichert und so.
Ja. Ja, also der Hintergrund für die Namensbildung war überhaupt, wir wollten mit dem Städtenamen eine Identifikation mit der eigenen Stadt bieten und das Tafel sollte bedeuten, wir wollen denen eine Tafel decken, die es sich selbst nicht leisten können. Und das ist halt wirklich ein ganz simples und schönes Prinzip und das hat sich halt unheimlich verselbstständigt. Und wir haben dann aber relativ schnell gemerkt, die Idee ist so toll und so einfach und wir müssen jetzt gucken, dass wir, die wir unter dem Tafelnamen laufen, auch alle in die gleiche Richtung uns bewegen. Und dann haben wir den Namen Tafel schützen lassen. Wir sowohl für Berlin, andere Tafeln haben das für ihre Städte auch gemacht, aber ich habe dann 2 Jahre später die Gründung des Dachverbands heute Tafel Deutschland initiiert hier in Berlin. Und da haben wir dann auch für Tafel Deutschland beziehungsweise für alle Tafeln als Oberbegriff das Ganze schützen lassen.
sagt die Gründerin und ehrenamtliche Vorsitzende der Berliner Tafel, Sabine Werth, beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Folge noch darüber, wie sich die Zusammenarbeit auch mit der Wirtschaft in den vergangenen 3 Jahrzehnten verändert hat. Frau Werth, Sie haben es gerade angesprochen, wie es so losging. Und wir springen jetzt mal ganz hart ins Jahr 2026. Wo steht denn die Berliner Tafel aus Ihrer Sicht heute, jetzt im Jahr 2026?
Also die Berliner Tafel ist halt schlicht und ergreifend die älteste Tafel. Wir sind aber auch die größte, was sicher auch damit zu tun hat, dass wir, dass Berlin einfach die größte Stadt ist. Wir haben weit über 50 Festangestellte, 3.600 Ehrenamtliche nur allein in Berlin. Wir finanzieren unsere ganze Arbeit ausschließlich über Spenden und Mitgliedsbeiträge. Wir nehmen sehr bewusst keine staatlichen Gelder in Anspruch, weil wir unabhängig bleiben wollen. Und weil wir uns nicht von der Politik, eben nicht zu sehr von der Politik als Feigenblatt benutzen lassen. Dass die Politik immer wieder gerne auf uns wie auf andere Tafeln zugeht und uns wahnsinnig wertschätzt, ja, okay. Aber wir lassen uns nicht im Sinne von politischen Maßnahmen missbrauchen. Das ist uns in Berlin sehr wichtig. Wir haben ein Lager, das hat 6.500 Quadratmeter. Wir haben 26 Kühlfahrzeuge vor der Tür zu stehen. Also das ist schon ein richtig professionelles Unternehmen, was wir hier haben.
Sie haben die Politik gerade angesprochen. Da gibt es ja noch so einen anderen Kritikpunkt, der gerne auch mal angebracht wird. Da heißt es dann, naja, seitdem es die Tafel gibt, ist es nicht nur, wie Sie es vorhin gesagt haben, dieses Pflästerchen, was möglicherweise sogar, Sie haben es ja auch sehr konkret beschrieben, in Formularen dann irgendwie von der Verwaltung aufgedruckt wird, sondern das ist auch irgendwie so, ja, ein Teil des Systems statt eine Übergangslösung. Was sagen Sie denn den Kritikerinnen und Kritikern?
Es ist sicherlich ein Teil des Systems inzwischen geworden. Wir sind schließlich und endlich 975 Tafeln in Deutschland. Das ist schon eine stattliche Zahl und wir sind überall und wir sind wahnsinnig aktiv, alle Tafeln. Und insofern ist es natürlich immer wieder eine Gefahr, dass wir von der Politik leicht missbraucht werden könnten. Und deshalb ist es mir aber immer wichtig zu sagen, wir versorgen die Menschen nicht mit Lebensmitteln, wir unterstützen sie. Für die Versorgung ist der Staat, ist die Politik zuständig. Und das ist halt der Versuch. Und bisher hat das eigentlich ganz gut geklappt. In Berlin machen wir es so, dass wir alle Menschen aus der Politik, die sich über unsere Arbeit informieren wollen, auch gerne einladen. Die dürfen aber immer nur, wenn sie von Rang und Namen sind, allenfalls mit einer weiteren Person. Wir dürfen nicht dazu die Presse einladen. Die kriegen gerne ein Selfie mit mir. Das dürfen sie auch irgendwie in die sozialen Medien posten, aber wir liken es nicht. Also wir machen da schon große Unterschiede in Bezug auf den Umgang miteinander. Und es gibt eine Partei, mit der wir auf keinen Fall zusammenarbeiten und die darf auch nicht kommen, um sich zu informieren. Die ist hier nicht willkommen.
Also um es mal ganz flapsig zu sagen, am liebsten hätten Sie es schon, dass es Sie gar nicht braucht.
Naja, grundsätzlich klar, ich hätte auch eine Menge Freizeit, wenn es so wäre.
Ja.
Aber der Punkt ist natürlich, ich habe vorher immer gesagt, also wir arbeiten darauf hin, dass es uns irgendwann nicht mehr braucht. Das ist natürlich letztlich Quatsch. Es wird noch sehr lange Lebensmittelverschwendung geben und Lebensmittelentsorgung, obwohl das gute Lebensmittel sind. Und es wird auch weiterhin Armut geben, leider. Und solange diese beiden Faktoren existieren, wird es auch weiter Tafeln geben. Da bin ich ziemlich sicher. Und insofern natürlich wäre es schön, wenn es uns nicht bräuchte. Aber dann müsste zumindest einer dieser beiden Faktoren definitiv nicht existieren. Und da muss ich sagen, wäre es mir am liebsten, wenn es dann keine Armut mehr gäbe.
Wenn wir jetzt mal wirklich auch nochmal auf das aktuelle Jahr 2026 schauen, wo würden Sie denn sagen, liegen im Moment für Sie als Berliner Tafel so die größten Herausforderungen?
Wir sind gerade in neue Räume umgezogen. Dadurch haben wir jetzt diese riesig große Halle und diesen vielen Platz. Die größte Herausforderung ist bei uns gerade die Technik. Wir haben noch alte Rechner und eine alte Telefonanlage und da versuchen wir gerade umzustellen. Dadurch hängen wir an manchen Stellen ein klein wenig, denn eigentlich versuchen wir bundesweit bei den Tafeln zu digitalisieren, also auch wir bei der Berliner Tafel. Wir versuchen von Papierkram wegzukommen und wirklich alles nur noch über über die Rechner und über die zur Verfügung stehenden Medien zu machen. Aber dazu gehört halt auch, dass wir die richtigen Geräte haben. Wir haben sie jetzt gerade bestellt und wir versuchen natürlich immer so viel wie möglich kostenlos zu kriegen, dadurch, dass wir eben nur die Spenden und Mitgliedsbeiträge uns finanzieren. Also das ist im Augenblick die größte Herausforderung, weil wir sind hier nicht nur die Berliner Tafel für die Stadt Berlin, sondern wir sind auch gleichzeitig Landesverband Tafel Berlin für das Land Berlin. Das heißt, wir nehmen eben Lebensmittel auch im großen Stil an und verteilen sie auch an andere Tafeln, sowohl in unserer Umgebung als auch in der weiteren Ferne, also auch in andere Bundesländer. Und wir versuchen da so effektiv wie möglich zu arbeiten. Da gibt es immer wieder Herausforderungen, auch tägliche Herausforderungen. Es fällt dann doch mal wieder ein Auto zu viel aus oder morgens kommt jemand nicht zum Fahrdienst. Alle unsere Fahrerinnen und Fahrer sind ehrenamtlich. Wir sind wahnsinnig dankbar, wie zuverlässig die sind. Aber es kommt eben immer mal was dazwischen. Und insofern gibt es immer wieder täglich neue Herausforderungen, die wir aber meiner Meinung nach super gut meistern, weil wir sind einfach ein Spitzenteam und all unsere Leute hier arbeiten super effektiv und ganz toll.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn jetzt jemand auf die Idee kommen sollte, Ihnen 50 Laptops zur Verfügung zu stellen, das ist nicht der richtige Moment, weil die sind schon bestellt.
Ja, das könnten wir sicher regeln, aber es müssten auch neuere sein, weil das Problem
ja,
ist, wir haben ungefähr 55 oder 60 Computerarbeitsplätze hier bei uns und wir haben nur gespendete Geräte bisher. Und das macht sich natürlich bemerkbar. Ne? Also ich sitze vor einem Rechner, der ist mal eben 15 Jahre alt. Und da ist das mit der modernen Technik so eine Sache. Also insofern sollten es dann schon Geräte sein, die richtig gut sind.
Ja, möglicherweise hört ja der eine oder die andere zu und dann kann er sich ja direkt an Sie wenden und an die Berliner Tafel.
Gerne.
Wie ist denn insgesamt die wirtschaftliche Zusammenarbeit, also die Zusammenarbeit mit Unternehmen? Wie läuft es bei Ihnen ab?
Wir sind als Berliner Tafel unerhört gut aufgestellt. Wir sind halt seit 33 Jahren dabei. Die Firmen haben im Laufe der Jahre, Jahrzehnte natürlich kapiert, dass wir wirklich effektiv und gut arbeiten, dass wir zuverlässig sind, dass sie sich auf das verlassen können, was wir sagen. Und wir uns aber auf der anderen Seite eben auch auf die Zusagen der Firmen verlassen können. Und das ist ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Und da sind wir sehr glücklich. Und wir können einfach immer wieder nur feststellen, wenn wir tatsächlich mal Lücken in der Belieferung oder im Sammeln von Lebensmitteln haben, das hatten wir vor ein paar Jahren, da sind einfach die Firmen auf KI umgestiegen und haben herausgefunden, wie die Kundschaft wirklich einkauft und haben entsprechend geordert. Und plötzlich gab es in den Supermärkten einfach bei Weitem nicht mehr so viel, was wir abholen konnten. Gleichzeitig haben wir aber von den produzierenden Firmen wahnsinnig viel gekriegt, weil die haben weiter produziert in der Hoffnung, dass der Handel endlich doch wieder das abnimmt, was sie immer abgenommen haben. Und so hat sich das Ganze dann durchaus ausgeglichen. Also wir sind sehr zufrieden. Wir sind super unterstützt durch die Wirtschaft, durch die Firmen und können gar nicht sagen, dass wir auf Dauer zu klagen haben. Es gibt immer Momente, die sind im Wesentlichen saisonal bedingt, aber das war es dann auch schon.
Das, was Sie gerade angesprochen haben mit KI und Planung und so, das finde ich sehr interessant, weil da gab es ja lange die Hoffnung, dass das genau passiert, wenn die Lebensmittelkonzerne sozusagen besser planen, das Wetter und die Nachfrage und so besser einschätzen können, dass dann wirklich weniger Überschüsse entstehen und dementsprechend überhaupt auch weniger weggeworfen wird oder dann an die Tafeln weitergegeben werden muss. Sie würden aber sagen, ja, hat nur ein bisschen funktioniert, weil die Produzenten oder Produzierenden auf der anderen Seite sozusagen, also haut noch nicht so ganz hin.
Es haut noch nicht so hundertprozentig hin, weil der Punkt ist natürlich, die Firmen, die ein bestimmtes Produkt herstellen, hoffen natürlich auch auf Absatz. Und wenn die jetzt ihre Produktion einfach runterfahren, weil sie einen Monat oder zwei Monate festgestellt haben, dass nicht mehr das geordert wird, was vorher geordert wurde, und plötzlich ändert sich der Markt wieder, dann haben die nichts mehr, was liefern können. Also ändern die natürlich ihre Produktionssituation nicht so ohne weiteres. Und das ist wiederum die Chance, die wir haben. Auf die Art und Weise haben wir eben doch, wenn wir von den einen nicht bekommen, kriegen wir es von den anderen. Also es läuft dann schon irgendwie. Aber das heißt eben nicht, dass wir in Gänze weniger Lebensmittelverschwendung haben. Das nicht.
Sabine Werth, Vorsitzende der Berliner Tafel hier im Brand 1 Podcast. Und wir sind gleich wieder da. Frau Werth, wir haben vorhin so ein bisschen über Herausforderungen auch schon gesprochen, die es da so gibt. Und ein Punkt, den Sie auch immer mal wieder unterstreichen, ist das ganze Thema, ich sag mal, Ernährungsbildung. Also was bedeutet eigentlich Essen? Ist das ein Thema, was auch heute noch im Jahr 2026 für Sie ein großes Thema ist und wo Sie sagen, da gibt es einen großen Nachholbedarf?
Ich glaube, dass das Thema Ernährungsbildung sogar das Hauptthema sein sollte, weil wir machen immer wieder die Erfahrung, dass einfach ganz viele Menschen gar nicht mehr, entweder keine Lust oder nicht wissen, wie es geht. Sie kochen jedenfalls nicht mehr. Sie schieben ihre Pizza in den Ofen oder bestellen Essen und das war es dann aber auch. Und das ist natürlich etwas, was ein echtes Problem ist. Wir merken bei den Kindern, wir haben mal in einer Schule, wir haben ein extra Programm, das heißt Kimber, Kinderimbiss aktiv. Wir haben einen umgebauten Wagen der Deutschen Bahn. Da ist eine Lehrküche und ein Labor drin. Und da laden wir Schulklassen hinein und zeigen den Kids, und zwar unabhängig vom Einkommensverhältnissen der Eltern, zeigen den Kids, wie sie mit Lebensmitteln umgehen, wie sie sich einen schönen Imbiss selber zubereiten können. Eine gelbe Zucchini ist keine schlechte Zucchini, sondern nur eine andere Sorte derselben Art und solche Geschichten. Und da merken wir immer wieder, wenn wir in einer Gegend, wo wirklich wohlhabende Kids sind, wenn wir da fragen, wo kommt die Capri-Sonne her? Und die Antwort ist, die wächst an den Bäumen. Dann wissen wir, die haben Werbung gesehen, wo halt Capri-Sonne in künstlichen Baum unter eine künstliche Sonne gehängt wurden. Und die Kids glauben das. Die glauben auch, dass die Kühe lila und alle Enten gelb sind. Also von daher ist da viel zu tun. Und wir stellen immer wieder fest, dass es effektiv ist, bei den Kindern anzufangen und es gar nicht bei den Erwachsenen zu versuchen. Da ist meistens der Zug schon abgefahren. Aber wenn die Kids nach Hause kommen und sagen, ich will mitkochen, ich will euch was kochen, dann ist das einfach eine tolle Sache. Und dann spielen eben durchaus die einen oder anderen Eltern auch mit. Und das versuchen wir immer wieder.
Das heißt, bei der Diskussion über Werbeverbote beispielsweise sind Sie wahrscheinlich relativ klar positioniert.
Das ist auf jeden Fall, da ließe sich eine ganze Menge machen, weil wir machen die Erfahrung einfach, dass Kids Werbung glauben. Das ist das Problem. Und ich will jetzt nicht unterstellen, dass es den Erwachsenen manchmal ähnlich geht, aber nichtsdestotrotz, bei den Kindern können wir es noch vielleicht verändern.
Jetzt haben Sie wirklich ja mehr als 30 Jahre Erfahrung, 33 Jahre mindestens mit den Tafeln. Mhm. Was müsste denn passieren, damit aus Ihrer Perspektive die Situation der Leute wirklich besser wird? Weil wenn man so den Zahlen glaubt, dann wird es ja nicht besser, sondern vielleicht besser organisiert, aber es sind mehr Menschen, die irgendwie armutsbetroffen sind.
Ich glaube einfach, dass wir insgesamt unseren Sozialstaat, und das sage ich aber auch schon seit vielen Jahren, wirklich auf den Prüfstand stellen müssen. Und da ist es nicht getan, mit dem wir ändern mal eben das Bürgergeld jetzt in eine Grundsicherung, geben dem ganzen Kind einen neuen Namen und sind strenger in den Regularien, sondern es müsste eben wirklich mal geguckt werden, wie bringe ich die Leute in Arbeit, und zwar nicht mit Zwang, sondern mit Anreizen, mit Angeboten, mit Möglichkeiten. Warum haben wir die Situation, dass so viele junge Menschen, die von den Schulen abgehen, keinen Abschluss haben? Warum haben wir so viele freie Ausbildungsplätze und gleichzeitig aber trotzdem auch so viele Jugendliche, die eben keinen Ausbildungsplatz finden? Woran liegt das Ganze? Wir müssen unser Bildungssystem einfach auf den Prüfstand stellen und eben auch die Angebote, die wir insgesamt machen. Und dazu gehört eben unter anderem auch die Werbung und dazu gehören eben viele, viele andere Faktoren. Und ich finde einfach, dass wir uns insgesamt als Gesellschaft stärker bemühen müssten, wieder füreinander da zu sein und miteinander zu reden und uns nicht immer nur anzupumpen und möglichst über alles herzufallen, was wir entweder nicht verstehen oder glauben zu verstehen.
Wie könnte das denn gehen?
Indem wir einfach miteinander reden, indem wir Kommunikation wirklich auf einer Ebene betreiben, wo wir einander versuchen zuzuhören, wo wir versuchen einander zu verstehen, wo wir nicht sagen, ich hier oben und du da unten und du verstehst mich da unten sowieso nicht, sondern zu sagen, ich versuche zu verstehen, vielleicht habe ich einen besseren Bildungshintergrund, da habe ich doch dann die Chance, mehr zu verstehen und auf andere einzugehen. Und gleichzeitig habe ich immer wieder die Erfahrung, dass gerade armutsbetroffene Menschen oftmals so hilfsbereit sind und so sehr auf andere achten, wie es Menschen mit Geld oftmals gar nicht tun. Und da sollten wir unsere Chance drin sehen und da sollten wir viel mehr Möglichkeiten nutzen, wirklich miteinander was zu machen.
Was macht Sie denn da zuversichtlich, dass wir da auf einem guten Weg sind?
Alleine die Tafeln zeigen, dass es eine Möglichkeit ist, wenn wir pro Monat etwa 1,5 Millionen Gäste in unseren Tafeln haben, dann zeigt das schlicht und ergreifend, dass da Kontakte möglich sind. Wir haben in Berlin zum Beispiel unsere Ausgabestellen, wo wir armutsbetroffener Bevölkerung mit Wohnraum Lebensmittel zur Verfügung stellen, haben wir Leib und Seele genannt. Leib mit AI geschrieben. Wir wollen den Leib Brot miteinander teilen und Seele. Wir wollen aber auch auf die Seele der Menschen eingehen und da versuchen, für die anderen da zu sein.
Sie haben es vorhin beschrieben, früher haben Sie mal gesagt, Sie arbeiten eigentlich dafür, also jetzt mal zugespitzt, dass es Sie gar nicht mehr braucht. Das ist, glaube ich, klar geworden in dem Gespräch, das ist vielleicht ein bisschen eine Utopie, das wird so schnell auch nicht gehen. Ja. Aber das Ziel wäre schon, ich sage es jetzt mal so auch ein bisschen flapsig, vielleicht nur 750.000 Leute betreuen zu müssen, also dass es besser wird.
Das wäre natürlich eine schöne Sache. Was ich insgesamt ganz toll finde, ist, und das höre ich also von anderen Tafeln und von unseren Ausgabestellen in Berlin, dass ganz viele armutsbetroffene Menschen ehrenamtlich mitmachen bei uns. Und das finde ich halt eine super Sache. Also ganz viele sagen, ich möchte was zurückgeben. Es gibt auch immer wieder Menschen, die ursprünglich mal in der Armutsspirale drin waren, da aber aus irgendeinem wundervollen Zusammenhang heraus rausgekommen sind und die sagen, jetzt geht es mir besser und jetzt will ich was für die anderen tun. Und das sind einfach so Momente, das beglückt mich. Und da habe ich das Gefühl, ja, wir sind auch an dieser Stelle auf dem richtigen Weg, es wirklich miteinander zu gestalten, das Ganze.
Die Vorsitzende der Berliner Tafel, Sabine Werth, im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Und für alle, die mehr zum Thema lesen wollen, wir verlinken das aktuelle Brand 1 Magazin zum Thema Ernährung mit dem Titel Mit dem Essen spielt man nicht in den Shownotes dieser Episode hier. Und das gedruckte Heft gibt's im gut sortierten Zeitschriftenhandel. Ein Hörtipp ist auf jeden Fall auch die Episode vom vergangenen Freitag, denn darin spreche ich mit Frank Ükötter zur Geschichte der Monokultur und warum Monokulturen aus seiner Sicht der vorläufige Endpunkt eines langen Stolperns sind. Für alle Freundinnen und Freunde dieses Podcasts hier empfehlen wir die Verfolgung in der Podcast-App eurer Wahl. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns darüber hinaus auch noch 5 Sterne geben. Das würde uns hier natürlich sehr freuen, denn damit helft ihr uns, dass unser ambitionierter Wirtschaftspodcast noch ein bisschen sichtbarer wird. Mit dem Folgen des Podcasts erhaltet ihr auch immer einen Hinweis, wenn es eine neue Episode gibt. Und gute Podcast-Apps und viele von euch wissen das eh schon, das ist immer freitags. Denn dann erscheint die neueste Ausgabe vom Brand 1 Podcast. Und für die nächste Episode bin ich mit Andreas Tomasch vom Technologiekonzern Lenovo verabredet. Das ist tatsächlich Zufall, wo wir hier heute über Laptops gesprochen haben. Und mit ihm spreche ich über die Frage, ob und wenn ja wie künstliche Intelligenz ein Unternehmen resilienter machen kann. Sicher für viele von euch auch ziemlich spannend. Also gern bis nächste Woche hier im Podcast. In diesem Sinne, bis dahin.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion: Stefan Ziegert, Katja Stamm und Gerolf Meyer. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.